Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Am Sonntag wird in Köln eines furchtbaren Anschlags gedacht, denn vor 20 Jahren explodierte in der Kolbstraße eine Nagelbombe. Bei der Explosion werden 22 Menschen verletzt. Das allein war schon schlimm genug, aber für die migrantisch geprägten Bewohner der Straße war es noch einmal verheerend, dass die Polizei jahrelang ihre eigene Community beschuldigt hat. Nur durch einen Zufall und nicht etwa durch die Sicherheitsbehörden kommt dann heraus, wer in Wahrheit den Anschlag verübt hat: der nationalsozialistische Untergrund NSU. Das hat vieles verändert, auch für die Menschen in der Kolbstraße. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat eine Zeugin des Anschlags von 2004 getroffen und sich zeigen lassen, wie dieses Attentat bei den Menschen der Kolbstraße bis heute nachhallt.
Ein Unikat, ein Geschäft mit über 50.000 CDs und Schallplatten, gesammelt in den letzten 30 Jahren, glaube ich, mit sehr, sehr viel Kultur. Der Türkeistämmige kommt hier rein und dem geht das Herz auf.
Oder demjenigen, der diese Musik aus einem Urlaub in der Türkei kennt. Music Gala heißt der Plattenladen auf der Kolbstraße, vor dem Miray Shahin stehen bleibt. Bis an die Decke stapeln sich darin Platten, CDs und Fanartikel. Die Musik schallt auf die Straße hinaus und lockt in den Laden. Der Plattenladen ist eins von 118 Geschäften und Restaurants auf der Kolbstraße in Köln-Mülheim.
Davon mehr als 30 Juwelierläden, sehr viele Restaurants aus allen Gebieten der Türkei mit wirklich sehr, sehr guten Köchen, die die Gerichte besser herrichten können als in der Türkei selbst.
Und so wehen Spaziergängern in der Kolbstraße alle paar Meter anregende Gerüche in die Nase. Miray Shahin ist die Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Kolbstraße. Sie selbst führt einen Laden für Floristik und Hochzeitsdeko ein paar Meter vom Plattenladen entfernt. Auf ihrem Weg über die Kolbstraße bleibt Shahin immer wieder stehen und grüßt Bekannte. Seit über 20 Jahren führt sie hier ihr Geschäft. Als der NSU das Nagelbombenattentat am 9. Juni 2004 verübt, steht Shahin in ihrem Geschäft und hört die Explosion. Das Leid und der Schrecken, die damals über die Kolbstraße hineinbrechen, sei das eine gewesen, sagt sie. Das andere seien die Anschuldigungen der Ermittler und der Öffentlichkeit in den 7 Jahren bis zur Selbstenttarnung des NSU.
Nach der Bombe war einfach dieser Zusammenhalt komplett in Frage gestellt worden, weil die Ermittler gesagt haben, das ist einer von euch, es ist ein kriminelles Milieu, etc. pp. All diese Dinge haben Freundschaften zerrissen, haben Familien zerrissen. Es gab ja keine Grenzen in den Ermittlungen. Es ging nur nicht in die richtige Richtung. In jede andere Richtung hat sie sich bewegt, aber nicht in die richtige.
Die Polizei schloss ein rechtsextremes Motiv aus, obwohl die Menschen aus der Kolbstraße von Beginn an gesagt haben, dass der Anschlag rassistisch war, von Rechtsradikalen verübt und geplant. Und dass die türkisch geprägte Kolbstraße ganz bewusst das Ziel dieses Anschlags war. Miray Shahin erinnert sich genau an das Gefühl im Jahr 2011, als klar war, das war der NSU.
Es war so ein Aufatmen, so, wow, Gott sei Dank, es ist endlich raus, es ist bewiesen, es ist endlich, weiß es jeder. Jeder hat doch mal zu Hause irgendwann in der Kindheit etwas erfahren, was so ungerecht war, so großartig ungerecht war. Für unsere Welt hat es sich so angefühlt. Man ist so im Recht, aber man kriegt dieses Recht nicht und keiner glaubt dir. Und du musst ausharren und das dauert Jahre. 7 mal 365. Wie kann man das eigentlich zu Worte fassen, was 7 Jahre bedeuten?
7 Jahre, keine Anerkennung des Leids und dadurch auch kein Gedenken. Das entwickelt sich erst nach 2011. Beispielsweise durch das Theaterstück Die Lücke des Schauspiel Köln, das vom Anschlag und seinen Folgen erzählt. Shahin erzählt, wie sehr dieses Theaterstück ihr dabei geholfen hat, die vergangenen Jahre aufzuarbeiten.
So, dass ich in dem Moment bei der Generalprobe am Ende meinen Stuhl so festgehalten habe und gesagt habe, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Ich habe einfach miterleben dürfen, dass die nackte Wahrheit wirklich, wirklich komplett alles erzählt wurde.
Besonders berührt hat sie das Wappen der Stadt Köln, das unten rechts auf den Plakaten für das Theaterstück gedruckt ist.
Hat mich so befriedigt. Das macht mir so viel aus, dass da unten dieses Wappen steht und die Lücke aufgefüllt wird. In den letzten 10 Jahren 200 Mal aufgeführt.
Was aber noch fehlt im Gedenken der Stadt? Ein Mahnmal. Eigentlich war geplant, dass es zum 20. Jahrestag fertig ist. Es ist doch schon lange klar, wie es aussehen soll. Der Berliner Kunstprofessor Ulf Aminde hat es entworfen. Zuerst soll eine Betonplatte gegossen werden. Sie soll die gleichen Maße haben wie der Friseursalon, vor dem die Nagelbombe explodierte. Auf diesem Fundament soll ein virtuelles Haus mit mehreren Stockwerken entstehen. Besucherinnen und Besucher sollen es digital, also über eine App auf ihrem Smartphone besichtigen können. Dort sollen Videos und Fotos zu sehen sein, die sich mit dem Anschlag und mit Rassismus beschäftigen. Es soll auch die Möglichkeit geben, eigene Erfahrungen zu teilen. So soll ein Denkmal entstehen, das sich selbst erneuert und immer weiterentwickelt. Shahin ist begeistert von dem Entwurf und vor allem davon, dass künftige Besucher des Mahnmals einen direkten Blick auf die Kolbstraße haben.
Sie sehen die ganzen Menschen, die Geschäfte und die Häuser. Wenn man weiß, das war hier und das ist das, das ist eine Konfrontation, die gewünscht ist. Dann kann man es viel besser verstehen. Und in diesem Mahnmal berichten Menschen von ihren Erlebnissen. Und der Betrachter, der Zuschauer hat gleichzeitig die Möglichkeit, ein eigenes Bild davon zu machen. Zum anderen hat die Kolbstraße die Möglichkeit, dass Menschen da hinkommen und sich das anhören. Das tut auch gut.
Nur wann das Mahnmal kommt, steht noch in den Sternen. Bald, heißt es dazu von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die erklärt, woran es noch hapert. Das Grundstück, auf dem es entstehen soll, gehört nämlich nicht der Stadt.
Das heißt, die Stadt hat keine Möglichkeit, da das Versprechen einzulösen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir jetzt einen Investor da haben, mit dem wir natürlich gesprochen haben und dem wir auch eine wohlwollende Prüfung seines Projektes in Aussicht gestellt haben, wenn das Denkmal da verwirklicht werden kann. Und das wird verwirklicht werden. Wann gebaut wird, ist ja immer ein Problem, was die Stadt nicht in ihren Händen hat.
Das Grundstück gehört zu einem größeren Immobilienprojekt, bei dem, auch wegen Rechtsstreitigkeiten, noch nicht klar ist, wann der Bau beginnt. Shahin hat dafür Geduld und sagt etwas lapidar:
In Köln kann schon mal was etwas länger dauern, das ist noch ein anderes Problem.
Ähnlich klingt Kutlu Yücevem von der Initiative Kolbstraße ist überall. Auch er setzt sich seit Jahren für das Mahnmal ein, zum Teil mit scharfen Worten. Inzwischen sagt er:
Wir haben uns damit abgefunden, die Stadt dafür anzugreifen, dass sie zu lange braucht, viele Dinge auch nicht richtig gemacht hat. Was überhaupt kein Problem, Fehler machen wir alle. Aber dann dazu zu stehen und zu sagen, wir machen jetzt was besser. Es ist der Wunsch der Straße, dass wir in einen Dialog gehen und das machen wir dann.
Shahin ist auf ihrem Spaziergang in einen Hinterhof abgebogen. Hier reiht sich eine Juwelierwerkstatt an die nächste.
Am Sonntag, also ihr könnt auch den Laden aufmachen. Ab 12 Uhr fängt das Programm, glaube ich, an.
Gemeinsam mit ihrem Mann Mohammed wirbt sie für die Gedenkfeier Belikte am kommenden Sonntag. Belikte bedeutet zusammenstehen. Zur Feier werden die Menschen ihre Straße präsentieren. Es kommen verschiedene Künstlerinnen und Künstler. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird reden, ebenso wie Betroffene des Anschlags. So will die Feier nicht nur des Anschlags gedenken, sondern auch zeigen, wie das Leben in der Kolbstraße aussieht und ein Zeichen für Zusammenhalt setzen.
Impressionen aus der Kölner Kolbstraße. Am Sonntag wird des NSU-Anschlags dort vor 20 Jahren mit einer Veranstaltung gedacht. Noch ein Tipp: Sie finden unsere Beiträge auch in der DLF-Audiothek-App.